NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit zwei Interviews. Der Landesbischof der Nordkirche Gerhard Ulrich und der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bude werfen jeweils aus evangelischer und katholischer Perspektive einen Blick auf das vergangene Jahr und die kommenden Monate. Jan Ehlert hat mit dem Landesbischof der evangelisch-lutherischen Nordkirche Gerhard Ulrich gesprochen.
Herr Landesbischof, 2017 war für die evangelische Kirche in Deutschland und damit natürlich auch für die Nordkirche ein ganz besonderes Jahr. Eine Dekade lang wurde darauf hingearbeitet. Die Rede ist natürlich vom Reformationsjubiläum, das 2017 auch hier im Norden gefeiert werden konnte. Überfüllte Kirchen am Reformationstag, das gäbe es sonst nur an Heiligabend, war aus vielen Gemeinden zu hören. Was ist Ihr Fazit des Reformationsjubiläums?
Ich glaube, dass das Reformationsgedenkjahr uns in den Kirchen in Deutschland sehr in Bewegung gebracht hat. Und ich glaube, dass es uns gut gelungen ist, die Themen, die sich mit der Reformationsbewegung verbinden, seit 500 Jahren, zu platzieren und in der Gesellschaft deutlich zu machen. Die Reformation war ja eine Frömmigkeitsbewegung. Also die Wiederentdeckung des Evangeliums ist ja die Hauptsache gewesen, die die Reformatoren um Martin Luther der Welt geschenkt haben. Also eine Frömmigkeitsbewegung, aber zugleich auch eine politische Bewegung. Die Reformation hat die Gesellschaft in Deutschland, aber auch in ganz Europa und weltweit so verändert, dass wir von einer politischen Bewegung reden müssen. Für Martin Luther und die Reformatoren war der Glaube nie nur etwas für stille Kämmerlein, sondern es ging immer darum, dass das Evangelium Fleisch werden will und sich also einmischt, dass der Glaubende und die Glaubende sich einmischen in die Gestaltung der Gesellschaft. Freiheit, das große Stichwort, auch im Reformationsgedenkjahr, gibt es für Martin Luther und die Seinen nie ohne die Freiheit zur Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was in dieser Gesellschaft heute, glaube ich, von vielen Menschen ersehnt wird.
Eine Botschaft, die ja angekommen zu sein scheint, die aktuell zu sein scheint, denn wir sprechen immer von schwindenden Mitgliedszahlen in den großen Kirchen in Deutschland, wir sprechen von Kirchenaustritten, wir sprechen von Kirchenferne in der Gesellschaft und doch kamen in vielen Kirchen die Gemeinden gar nicht hinterher mit dem Drucken der Liederzettel, mit dem Bereitstellen von Plätzen. Also mit so viel Andrang hätten Sie auch nicht gerechnet, oder?
Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Ich habe an dem Tag ja die Predigt halten dürfen in der St. Marienkirche zu Rostock. Und der Vorbereitungskreis hatte 500 Liederzettel gedruckt und 1500 Menschen kamen. Und ich habe hinterher zu vielen gesagt in meiner Umgebung, das ist ein guter Hinweis für uns, nicht zu klein von uns und unserer Sache zu denken. Also nicht immer nur zu lamentieren und zu jammern über den Bedeutungsverlust, den es ja gibt. Und darüber zu lamentieren, dass wir kleiner werden. Wir werden kleiner. Aber das Wort selbst, um das es geht, die Botschaft, die wir haben in diese Gesellschaft hinein, die ist viel größer, als die Institution Kirche es ist. Und ich glaube, am Reformationstag haben wir gesehen, wie stark die Sehnsucht der Menschen ist nach einer Botschaft, die über das hinausweist, was wir erleben, die eine Antwort versucht und gibt auf die Fragen dieses Lebens. Da kommen ganz viele populistische Versuche daher, die angesichts der Komplexität der Welt nach einfachen Antworten suchen. Und was die Menschen aber verstehen und sehnen, ist eine Führung, eine Leitung, ein Wertesystem angesichts der Komplexität, das nicht sich mit einfachen Antworten zufrieden gibt, sondern eine Möglichkeit aufweist, wie wir miteinander diese schwierige Zeit und diese komplexe Welt verstehen lernen können und in ihr leben können.
Trotzdem scheinen die einfachen Antworten bei vielen doch zu funktionieren. Die Partei, die AfD, ist nicht nur erstmalig in den Bundestag eingezogen, sondern auch in das schleswig-holsteinische Landesparlament in der Wahl in diesem Jahr. Sie haben den Abgeordneten einen Brief geschrieben und sie aufgefordert, die christlichen Werte einzuhalten. Wie soll man mit ihnen umgehen?
Ich stehe dafür, dass wir mit diesen Menschen und mit denen, die sie gewählt haben, uns auseinandersetzen. Das geht aber nur, wenn wir selber sehr klar machen in der Gesellschaft, auch in unserer Institution selber, wofür wir stehen. Und es gibt Dinge, die sich nicht vertragen mit unserem Glauben. Menschenverachtung verträgt sich nicht mit unserem Glauben. Auch die Ausweisung von Menschen nur, weil sie fremd sind, verträgt sich nicht mit unserem Glauben, sondern Jesus sagt, ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Gleichzeitig verstehe ich die Ängste und Sorgen, die viele Menschen haben, die sich in ihrem eigenen Land, in ihrer eigenen Heimat heimatlos fühlen, weil sich ihre Hoffnungen und ihre Wünsche nicht erfüllt haben in den letzten 20, 30 Jahren. Wirtschaftlich nicht, aber auch im Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft und der Gemeinschaft nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die die AfD in diesem Jahr in viele Landtage hineingewählt haben und in den Bundestag hineingewählt haben, nicht in erster Linie an die Inhalte gedacht haben, die von dieser Partei transportiert werden, sondern sie haben eine Gelegenheit genutzt, den etablierten Parteien zu sagen, so geht es nicht weiter, ihr müsst auf uns achten. Und was wir gerade vor einigen Tagen schriftlich bekommen haben in einer Studie ist, dass der Unterschied in dieser Gesellschaft, die Spaltung in dieser Gesellschaft immer größer wird zwischen denen, die ganz viel besitzen und denen, die nicht genug zum Leben haben. Das muss uns zu denken geben. Und das ist eine Quelle für die Unzufriedenheit der Menschen.
Eine der Leistungen Luthers war, das haben Sie in der Predigt in Rostock auch gesagt, eben genau auf diese Spaltung in der Gesellschaft hinzuweisen, sie aufzuzeigen. Und die Kirche, auch die evangelisch-lutherische Kirche, müsse eben sich vielleicht noch deutlicher auch politisch zu Wort melden. Sie haben gesagt, eine Kirche, die das nicht tut, ein Christ, der das nicht tut, der begehe Verrat am Evangelium.
So ist es. Ich glaube, das Evangelium ist ein Wort, das immer schon quer gelegen hat zur Realität dieser Welt. Es ist ein Wort, das immer verweist darauf, dass wir als Menschen nicht die Herren dieses Lebens sind und schon gar nicht dieser Welt. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind als einzelne Menschen geliebte Ebenbilder Gottes. Uns ist diese Erde anvertraut, dass wir sie bewahren und bebauen, nicht dass wir sie ausbeuten. Und ich glaube, dass das Evangelium eine hochpolitische Botschaft ist. Es gibt kein unpolitisches Evangelium. Mein wichtigstes Erlebnis während des Reformationsjahres war meine Reise nach Windhoek. Da hat die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes stattgefunden. Da waren Christinnen und Christen lutherischer Kirchen aus 98 Ländern dieser Erde versammelt. Und wir haben gerade von den afrikanischen Christinnen und Christen gelernt, neu gelernt, wie wichtig für sie die Bindung ans Evangelium ist, damit sie in der Gesellschaft den Mund auftun und den Mächtigen entgegentreten und für die Armen und die Schwachen eintreten. Ich habe das selber in Windhoek bei dem großen Jubiläumsgottesdienst vor 10.000 Leuten in einem Stadion in Windhoek erlebt. Da war eine sehr junge Pastorin, noch keine 30 Jahre alt, aus Namibia, die sagte, das Evangelium hat mich stark gemacht, zu verstehen, dass Gott die Macht über diese Welt hat und nicht hergibt. Und dass er an der Seite der Armen steht und der Elenden. Die sind es, die er aufrichtet und deren Hoffnungslosigkeit er neu entfacht zur Hoffnung. Und weil das so ist, und dann wandte sie sich plötzlich in ihrem Statement an den anwesenden Staatspräsidenten, weil das so ist, Herr Staatspräsident, machen Sie ein Ende mit der Korruption in diesem Land, machen Sie ein Ende mit der Ungerechtigkeit, machen Sie ein Ende mit der Unterdrückung in diesem Land und mit der Armut. Das sage ich Ihnen als eine, die auf Gottes Wort hört. Ich war so gerührt, aber auch so ermutigt von dieser jungen Frau. Wir hier in Deutschland leisten uns immer so kleinkarierte, sage ich wirklich mal, kleinkarierte Diskussionen über die Frage, wie politisch die Kirche sein darf. Es gibt kein unpolitisches Wort Gottes. Alles, was Jesus sagt und tut er hinein in eine konkrete gesellschaftliche Situation. Und die Option für die Armen, das wissen wir seit dem Beginn der ökumenischen Bewegung, ist das Zentrum des Evangeliums. Ich habe von dieser Frau so viel gelernt, wie von kaum jemand anderen in dem gesamten Reformationsjubiläumsjahr.
Die Möglichkeit, sich politisch zu äußern, hatte die Nordkirche im Juli dieses Jahres. Da kam die Welt nach Hamburg zum G20-Gipfel, auch eine durchaus umstrittene Entscheidung. Sie haben ein kirchliches Bündnis ins Leben gerufen. Was waren die Forderungen?
Global gerecht gestalten, hieß es. Und wir haben versucht, schon im Vorfeld des Gipfels durch Veranstaltungen, Gottesdienste, Gebete darauf hinzuweisen, dass in dieser globalisierten Welt es nicht nur Gewinner der Globalisierung gibt, sondern vor allem Opfer. Und dass es keine gerechte Teilhabe gibt an der großen Wirtschaftskraft dieser Welt. Dass wir eine andere Globalisierung brauchen. Das stand im Zentrum unserer Bewegung, unseres Bemühens. Ich bin selber beteiligt gewesen an einigen dieser Veranstaltungen und bin sehr überrascht gewesen, wie groß die Beteiligung gewesen ist, die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen mit dieser Frage. Es ist schade, dass jetzt rückblickend auf den G20-Gipfel alles überdeckt wurde, was inhaltlich an Auseinandersetzung stattgefunden hat, durch die wirklich schrecklichen Gewaltexzesse, durch die vielen Verletzten, die es in diesen Tagen gegeben hat. Wir haben uns von dieser Gewalt eindeutig distanziert. Wir haben auch versucht, mit einem Gottesdienst dazu aufzurufen und die friedensstiftenden Kräfte auf allen Seiten zu sammeln. Das ist die große Mehrheit. Ich glaube, dass der G20-Gipfel eine Chance gewesen ist, auch hinzuweisen auf diese große Spaltung dieser Welt. Klimagerechtigkeit ist nötig.
Manuela Schwesig, die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin, hat am Reformationstag gesagt, die Kirche hat eine wichtige Stimme in der Gesellschaft, sie ist notwendig für den sozialen Zusammenhalt. Also wird die Kirche aus ihrer Sicht in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen müssen?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir wirklich ein Auge darauf haben, wo wir mit unseren Menschen, die sich in unglaublich großer Zahl ehrenamtlich engagieren. Das sind Zigtausende, die alleine in Norddeutschland unterwegs sind für die Kirche, nicht nur in Gremien, sondern vor allem in der Flüchtlingsarbeit zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir einen Weg anzubieten haben für eine Gesellschaft im Frieden und im barmherzigen Miteinander, wirklich gefordert sind, uns einzumischen und uns anzubieten. Und das Reformationsjubiläum, was wir da erlebt haben am 31. Oktober 2017, ist, finde ich, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Gesellschaft sagt, ja, wir erwarten das von euch, bitte mischt euch ein, seid da. Ich erlebe das gerade in Mecklenburg-Vorpommern, in diesem Bundesland, das ja nun nicht die Hochburg der Christenheit ist, jedenfalls nicht der konfessionell gebundenen Christenheit ist, dass die Menschen neugierig sind und sich sehen und fragen und uns herausfordern, an ihrer Seite zu sein. Und ich möchte gerne, dass wir das auch ökumenisch sehr ernst nehmen und tun.
Das war der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Nordkirche, Gerhard Ulrich, im Gespräch mit Jan Ehlert. Im zweiten Teil unserer Sendung befragt nun Florian Breitmeier den katholischen Bischof des Bistums Osnabrück, Franz Josef Bode.
Herr Bischof Bode, das Jahr 2017 stand ja im Zeichen der Ökumene, das Reformationsjahr, Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim, ein starkes Zeichen. Was bleibt für Sie am Ende dieses bewegten Jahres, das ja ein Christusfest war, es aber nichts Handfestes, Greifbares gibt, was zum Beispiel die Frage angeht, Abendmahl, Kommunion für konfessionsverbindende Ehepaare?
Also ich denke mal, zunächst bin ich sehr froh, dass wir so große Ereignisse erlebt haben, so große gemeinsame Gottesdienste und auch wirklich hier in Osnabrück, also zusammen auch mit der Landessuperintendentin, eine sehr sensible Form der Gottesdienste gefunden haben zu verschiedensten Themen. Und wir haben zurzeit personell in Osnabrück da wirklich eine glückliche Konstellation. Sie sprechen die Frage der konfessionsverschiedenen Ehen an. Wir sind in der Bischofskonferenz noch nicht mit dieser Frage zu Ende. Das ist noch im Gespräch. Und ich habe immer noch die gute Hoffnung, dass wir einen Weg dort finden. Und das wird eine Möglichkeit sein. Ich glaube, das Wichtigste wird aber sein, dass wir uns klarer werden, welche Ziele wir wirklich vor Augen haben, wie eine sichtbare Einheit aussieht. Denn manchmal hört man von der evangelischen Kirche auch, die muss so sichtbar gar nicht sein, schon gar nicht als Einheitlichkeit. Und ich glaube, da ist doch viel Zug reingekommen, dass wir darüber sprechen müssen.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass es in der Bischofskonferenz nicht so eine Bereitschaft gibt, manche Steilvorlage, die aus Rom kommt, oder einen Wunsch des Papstes so aufzugreifen, um zu sagen, wir waren ja diejenigen, die zumindest für die Kirchenspaltung auf beiden Seiten ja Verantwortung tragen. Jetzt wären wir eigentlich auch in der Pflicht, dagegen etwas zu tun. Und dann gibt es doch vielleicht ein Behaken, nicht nur zwischen den Konfessionen, sondern auch innerhalb einzelner Konfessionen.
Ja, es ist in der Bischofskonferenz sicher nicht einfach Einmütigkeit darüber, wie wir reagieren darauf und wie wir auch am besten, möchte ich mal sagen, konkrete Wege finden. Natürlich müssen wir sehr genau schauen, dass vom Katholischen jetzt nicht konfessionell, sondern aus der ganzen Weite nicht zu viel verloren geht in einem solchen Gespräch und dass wir wirklich uns gegenseitig noch tiefer verstehen lernen. Ich kann schon die Sorgen auch verstehen, die da sich breit machen. Nur es gibt keine Alternative. Man kann nur nach vorne gehen. Und das kann immer nur im ganz geduldigen Schritt für Schritt überlegen, wenn wir wirklich Einheit wollen.
Die katholische Kirche in Deutschland, Herr Bischof Bode, ist von einem eklatanten Priestermangel geprägt. Das verlangt auch nach neuen Wegen, um eine Kirche der Beteiligung zu initiieren, aufrechtzuerhalten. Im Bistum Osnabrück geht man da auch im neuen Jahr durchaus auch neue Wege. Wie sehen Sie dieses Verhältnis von Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, auch der Priestermangel, der da ist, einfach diesen Realitäten ins Auge zu schauen?
Ich glaube, dass wir diese verschiedenen Dienste in der Kirche, die ja auch bestimmte Rollen sozusagen beinhalten, dass wir die auch neu bestimmen müssen. Wenn ich anfange, möchte ich mal sagen, nicht Geweihten leitende Verantwortung zu geben, also nicht Priestern, dann ändern sich natürlich die Verhältnisse. Dann wird die Priesterrolle wieder doch mehr eine geistliche, eine richtungsweisend und auch durch die Sakramente und die Seelsorge im engeren Sinn bezogene. Und andere bekommen mehr Freiheit zur Gestaltung, mehr Möglichkeit zur Gestaltung, was wir ja positiv auch Macht nennen. Das mischt die Karten irgendwo neu, wenn man an einer Ecke anfängt. Das heißt, wir müssen unsere Dienste von Getauften, Gefirmten und Leuten, die beauftragt sind für bestimmte Dinge, die gesendet sind, wie unsere Pastoral- und Gemeindereferenten und Referentinnen und die Priester, die Geweihten und Diakone, in ein neues Verhältnis eigentlich bringen, dass dieses Miteinander sich neu bestimmt und vielleicht bei den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine höhere Leitungskompetenz liegt. Wobei eben dann die geistliche Leitung, die inhaltliche und die Bestimmung der Richtung und die Richtlinienkompetenz, sagt man vielleicht auch, die läge dann auch, glaube ich, sehr stark bei denen, die geweiht sind. Und Sie wissen auch, dass die Diskussion um die Zugangswege und um die Frage von Diakonen, Diakoninnen und selbst die Frage des Frauenpriestertums und der Viri Probati, also bewährte Männer zu weihen, heute groß im Gespräch meist.
Was könnten Sie sich denn da vorstellen, was zum Beispiel die Weihe der Viri Probati angeht, der bewährten Männer, die verheiratet sind und dann auch priesterliche Aufgaben wahrnehmen könnten?
Das ist eine Möglichkeit, meine ich, die die Weltkirche überlegen muss. Ich denke, dass die Bischöfe von Amazonien, die die Synode demnächst mit dem Papst haben, das sicher vortragen werden, dass eben ähnlich wie beim Diakon die Weihe auch mit Beruf und Familie verbunden wird. Das bringt natürlich einige Frauen wieder in die Position, dass sie sagen, das ist ja wieder nur ein männlicher Weg. Das ist, muss man heute immer mitbedenken. Ich will es nur auch sagen, weil das ein sehr komplexes Thema geworden ist.
Könnten Sie sich da auch Alleingänge vorstellen, einzelner Bistümer, oder setzt man da auf die Einmütigkeit in der Bischofskonferenz, die ja nun auch immer schwieriger zu erreichen ist? Sie haben das in anderen Kontexten erwähnt. Bedarf es da nicht vielleicht auch des Mutes, vielleicht auch des Bischofs Osnabrück zu sagen, ich gehe einfach mal in eine gewisse Vorlage, was das Thema Viri Probati angeht?
Ich glaube, das ist nicht möglich so. Ich bin im Moment ja immer als Bischof auch an das jetzige Kirchenrecht gebunden und möchte das auch gar nicht im Alleingang tun. Einzelne Bistümer, glaube ich, können das gar nicht, sondern höchstens ganze Regionen, ganze Ortskirchen, die dann aber auch in Einheit mit Rom, das mit dem Papst, auch bedenken. Also nur wenn das von da aus eine Offenheit wäre, sonst kann man das nicht machen. Das widerspricht irgendwo dem Katholischen.
Wenn wir bei diesem Kontext nochmal bleiben, auf die katholische Kirche in Norddeutschland schauen, diese Beteiligungskirche, gemeinsam Kirche zu sein. Die Lebensrealität von vielen Katholiken ist ja oft eine andere. Da erlebt man große pastorale Räume, die gibt es im Erzbistum Hamburg. Es gab viele Gemeindefusionen im Bistum Hildesheim. Dort gibt es jetzt Pastoralbezirke. Die Menschen ja vergemeinschaften sich ja nicht nur an den Orten der Gemeinde, sondern bilden eben ganz eigene Netzwerke. Was glauben Sie, muss Kirche noch viel stärker als in der jüngsten Vergangenheit bedenken, um nicht nur Strukturen, vielleicht den Priestermangel anzupassen, sondern tatsächlich auch seelsorglich ganz neue Wege zu gehen?
Wir müssen sehr aufpassen, dass wir da nicht aus dem Auge verlieren, dass es also nicht nur um Gemeinden geht, sondern um Vergemeinschaftungen der Menschen an unterschiedlichsten Orten. Sie treffen sich in Klöstern, in Bildungshäusern, zu irgendwelchen Events oder sie haben Kontakte über die Medien. Vielleicht muss man viel mehr wissen, wo Leute und wie Leute sich heute vergemeinschaften. Und für diese sehr vielortige Seelsorge und sehr vielgestaltige muss man, glaube ich, die Personen auch zurüsten. Also Befähigung ehrenamtlicher wie hauptamtlicher zum Zeugnis geben, wo sie sind, wo sie in solchen Gemeinschaftungen sind. Und auch da Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht mehr nur durch die territoriale Gemeinde abzudecken. Und deshalb meine ich immer, dass die Befähigung der Einzelnen oder der kleinen Gruppen so notwendig ist. Und wir das nicht nur von großen Berufsbildern abhängig machen, sondern auch von denen, die einfach vor Ort in ihrer Situation, Familie, Beruf und Arbeitswelt Christen sind.
Das ist ja auch ein Bild, das Sie angesprochen haben, das auch der Papst bemüht, die sogenannte Synodalität der Kirche, also ein gemeinschaftliches Verständnis von Kirche zu sein, eine Verantwortung für das große Ganze. Wir haben Sie auch in diesem Jahr 2017 den Kurs von Franziskus erlebt. Es gab ja die Anfragen der sogenannten Dubia-Kardinäle, die Zweifel daran hatten, wie der Kurs des Papstes in theologisch wichtigen Fragen läuft und ist. Wie erleben Sie das, auch Vorwürfe der Häresie, also der Ketzerei an einen Papst? Das zeigt doch auch von einer gewissen Polarisierung auch innerhalb der katholischen Kirche.
Das ist eine große Frage zurzeit. Der Papst öffnet oder entwickelt die Lehre in mehr auf die Lebenswirklichkeit der Menschen hin. Ich würde gar nicht sagen, er verändert sie im Kern, aber er geht schon sehr mutige Schritte. Er sieht den einzelnen Menschen mehr, die einzelne Situation, er differenziert mehr. Und die einen werten das als eine grundlegende Veränderung, die gar nicht mehr der Tradition entspricht, also Häresie. Die anderen, und da gehöre ich mehr zu, sehen das als eine Entwicklung auf die jetzige Situation hin. Wir können die Lehre nur in dem Kontext lesen und leben, wie sie jetzt heute ist. Ich glaube, das ist eine Kernfrage der Kirche, wie sie die Lebenswelt und die Lehre der Kirche, das Leben und die Lehre in guter Weise, also in einen echten Zusammenhang und Dialog bringt. Und da muss man drum ringen. Und die Kritiker des Papstes spüren, dass sich da etwas auch verändert. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht ein Bruch mit der Tradition ist, sondern eine Weiterentwicklung der Tradition.
Herr Bischof Bode, wir senden dieses Gespräch am 24. Dezember. Können Sie uns einmal verraten, was Sie in Predigten vielleicht thematisieren, anschneiden wollen in den kommenden Tagen?
Wir sprechen ja Weihnachten auch davon, dass das in dem großen Evangelium von Weihnachten das Wort ist Fleisch geworden, also es wird Wahrheit und wir erleben eine Welt, in der die Wörter und die Unwahrheit und die Behauptungen grassieren und dieses Wort der Wahrheit, das wirklich lebendig und echt ist, in Jesus uns entgegenkommt. Und das andere ist, nochmal vielleicht in Anklang an das Reformationsgedenken, ob wir nicht alle Evangeliumsgemäßer, in diesem Sinn evangelischer werden müssen und alle auch katholischer, nicht als Konfession, sondern ganzheitlicher, weltweiter, vom Ganzen her denken. Und das ist so meine Quintessenz von dem letzten Jahr, dass wir, glaube ich, aus dieser Konfessionalität evangelisch-katholisch mehr raustreten müssen, um wirklich dem Evangelium und auch der Kirche als Ganze mehr Raum zu geben. Und das ist so Thema dieser großen Predigten.
Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode war das im Gespräch mit Florian Breitmeier. NDR Info, Blickpunkt Diesseits. Das war das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Bleibt noch der Hinweis auf das Feiertagsforum heute Nachmittag um 5:05. Die Sendung trägt den Titel Vom Träumer zum Arbeiterpatron. die schillernde Geschichte des Josef von Nazareth.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.